Oh, het is kanskje kort. Og så er nu vi. Vi ser med andres folkstøp på den videre bericht. Kristi!
Hallo!
Det har vi også langt nicht mehr gesehen. Hvor geht's denn nu vi? Gehst du auch ein wenig spazieren?
Na ja, spazieren, ja. Ich gehe jetzt in Kirchen. Wo gehst denn du hin? Was hast denn du mit deiner sportlichen Outfit vor?
Ich wollte jetzt ein wenig mal schauen, wie es ist, und ich glaube, ich gehe heute auf den Berg rauf.
Echt?
Weil oben ist sicher kein Öwe.
Aber du würdest echt was verpassen.
Nein, ich weiß nicht. In Kirchen geht. Oh, da oben ist es viel schöner.
Ich glaube trotzdem, dass du heute was verpassen würdest. Weißt du, um was nämlich heute in der Kirche geht? Um eine Prüfung. Mhm.
Um eine Prüfung? Aha. Wer wird denn da prüft? Werden da die Leute prüft, die in die Kirche gingen? Oder der Pfarrer, ob er sich gescheit vorbereitet hat?
Genau. Da geht es um Jesus.
Ach so.
Ja, stell dir vor, Jesus ist ja vom Johannes im Jordan getauft worden. Und dann war der Jesus 6 Wochen lang in der Wüste. Stell dir vor, 6 Wochen, das sind 40 Tage, ganz allein und ohne Essen.
Der muss ja einen ordentlichen Hunger da gehabt haben. Ich habe noch einen Tag ohne Essen schon einen Riesenhunger, weil 40 Tage, wie kann man denn sowas aushalten?
Ja, Jesus hat auch einen Riesenhunger gehabt. Und genau da ist dann der Versucher, der Satan, dahergekommen und der hat die Standhaftigkeit von Jesus testen wollen. Der hat nämlich zu Jesus gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier Brot werden. So auf die Art, das darf doch für den Sohn des höchsten Gottes überhaupt kein Problem sein.
Na, wahrscheinlich eh nicht. Na klar hätte Jesus das tun können.
Ja, aber Jesus ist um ganz was anderes gegangen. Der hat nämlich gesagt, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt.
Aha, interessant.
Und Satan hat einfach die Situation ausgenutzt, dass der Jesus hungrig und geschwächt war und wollte ihn überlisten. Jesus hat ja öfters gesagt, dass er nur das macht, was sein himmlischer Vater ihm auftragen hat. Und ich glaube, wenn er einfach jetzt seinem Hungergefühl nachgegangen wäre, und der Provokation vom Satan gefolgt wäre, dann hätte er damit ausgedrückt, ich kann mir eh selber helfen. Ich brauche die Abhängigkeit von Gott eh gar nicht. Und das war eine Prüfung. Trotz großem Hunger und trotz nicht gestillter Bedürfnisse, Gott treu zu sein.
Also hat er die Prüfung bestanden?
Noch nicht ganz. Das war noch nicht alles. Es geht nämlich nur weiter. Hoch zu! Da hat ihm der Teufel nämlich damit in die heilige Stadt Jerusalem genommen und hat ihm auf die höchste Stelle des Tempels aufgestellt und oben schauen lassen. Und unten sind die ganzen Leute gegangen.
Boah, das muss echt cool gewesen sein.
Ich weiß nicht, ob das so cool war. Weißt du, wie hoch das war, wo der Jesus da oben geschaut hat? Das war ungefähr so hoch wie der Kirchturm von Kirchdorf.
Die Kirchen da fuhren?
Nein, nicht von der Kirche, von der katholischen Kirche. Und der ist wirklich hoch.
Von der katholischen Kirche? Wow! Ja, ich glaube, da hätte ich mir auch fürchten, wenn ich da von ganz oben schauen darf.
Genau.
Das ist ja, das sind ja locker 60 Meter.
Ja, und genau da oben hat dann Satan zu Jesus gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst.
Der Teufel kennt sich scheinbar ganz gut aus in der Bibel. Oder hat er da irgendwas falsch gesagt?
Nein, nichts falsch. Aber genau das war ja das Gemeine an dieser Aufforderung. Gott hat ja den Menschen Naturgesetze gegeben und der wird niemals verlangen, dass man gegen die Gesetze handelt und dann erwartet, naja, Gott wird mir schon retten, er wird mir schon helfen. Und deshalb hat Gott zu ihm gesagt, in der Schrift steht aber auch, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du darfst jetzt nicht einfach erwarten, wenn du gegen die Naturgesetze handelst, dass er dich dann vor den Folgen bewahrt. Das wäre ja total unlogisch.
Aha, das heißt, Jesus hat auch die zweite Prüfung bestanden.
Schon, aber der Satan hat immer noch keine Ruhe gegeben. Schließlich hat er nämlich auf einen sehr hohen Berg aufgeführt, von dem er ganz weit ins Land reinschauen kann. Und hat ihm alle Reiche der Welt gezeigt, mit der ganzen Pracht und mit der ganzen Herrlichkeit. Und dann hat er zu ihm gesagt, das alles kannst du haben, das gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest.
Bumm. Moment einmal. Das ist doch ein Betrüger. Das fällt ja sogar mir auf, dass da ein Schwindel dahinter steckt. Der kann doch Jesus gar nicht das anbieten, was ihm gar nicht gehört. Da kann ich mich richtig aufregen. Die Welt gehört doch nicht dem Teufel. Gott ist doch der Schöpfer der Welt. Und ich kann mich erinnern, das habe ich schon mal gehört, dass er am Berg Sinai zu Mose gesagt hat, die ganze Welt gehört mir und ich werde für euch sorgen. Pah, das wäre ja gerade so, als wenn der Schulwart zu jemandem sagen tät, du, ich schenke dir die Schuhe, wenn du zu mir Direktor sagst.
Ah, ich hab...
Na sowas.
Ich glaube, du kennst dich in der Bibel auch ganz schön gut aus, hä?
Na ja, ein bisschen halt.
Weißt, und auf diese Frechheit vom Satan hin hat Jesus ihm eine ganz deutliche Opfer gegeben und hat gesagt zu ihm, hau ab, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift heißt es, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Ja, und da hat der Teufel dann gemerkt, gegen Jesus hat er keine Chance. Weil Jesus hat erstens einmal ganz genau gewusst, was im Wort Gottes steht und zweitens hat er keine Sekunde darüber nachgedacht, gegen Gottes Willen zu handeln. Und dann steht weiter in der Bibel, da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn.
Was, super. Das heißt, damit hat Jesus auch die dritte Prüfung bestanden. Okay, du, ich glaube, ich gehe mit dir in die Kirchen.
Super.
Wir sind eh schon ein wenig spät dran. Ich glaube, die sind nämlich gleich beim Glaubensbekenntnis. Und ich habe den Eindruck, die fangen jetzt gleich zum Singen an.
Oh, da sind wir schon ein wenig spät, dann sollten wir gleich
ja,
gehen,
gell? Ja, gehen wir. Ja, der Predigtext steht im Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11 und das haben wir jetzt auch gehört in diesem Anspiel. Und die meisten kennen diesen Abschnitt als die Versuchung von Jesus. Im griechischen Text, da steht ein Wort, das heißt Peirazo und das bedeutet eigentlich mehr Prüfung und Prüfung und Versuchung, wenn man genau hinschaut, da steckt ja vieles gemeinsam drinnen oder ist im Prinzip das Gleiche. Und das Wesen einer Prüfung, das ist ja, dass ich erlerntes Wissen oder erlerntes Verhalten dann abrufen kann, wiedergeben kann, anwenden kann. Und genau darum geht es auch. Wozu wird Jesus, der Gottessohn, jetzt dieser Prüfung unterzogen? Und da haben wir in der Bibel mindestens drei Gründe. Das erste ist, Gottes Sohn ist deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Steht im ersten Johannesbrief. Und daran wollte Satan ihn hindern. Zweitens, Jesus musste alles durchmachen, was ein Mensch jemals durchmachen könnte und ihm wurde nichts erspart. Vom Flüchtlingsleben angefangen, über Hunger, über Einsamkeit, Ausgrenzung, Verfolgung, Verrat, Folter bis zur Hinrichtung. Steht im Hebräer. Weil er selber gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Nach der guten Nachricht-Übersetzung. Jesus weiß, wie es uns geht. Er kennt unsere Not und er weiß, wie es uns geht, wenn wir in dieser Not sind, weil er selber Not durchlitten hat. Und drittens, er wollte zeigen, dass er in der völligen Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater lebt, ihm treu ist und ja, er hat in einer Situation ja sogar gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ganz interessant ist, dass Jesus nicht von irgendjemandem auf die Probe gestellt wird, sondern von Satan ganz persönlich. Satan wusste ganz genau, wen er da vor sich hatte. Und für ihn war es wichtig, Jesus persönlich zu verführen. Er redete Jesus ja auch direkt an, weil du der Sohn Gottes bist, kannst du doch aus diesen Steinen Brot machen. Das ist doch für dich kein Problem. Und wenn wir jetzt spätere Begegnungen Jesu mit Dämonen anschauen, dann kennen die alle auch Jesus. Und sie haben vor ihm enormen Respekt. Ja, sie wissen, dass er alle Macht hat über sie und dass sie ihm gehorchen müssen. Nur Satan selber traut sich, Jesus wirklich nahe zu treten. Und was Satan vorschlug, war aus menschlicher Sicht, aus der Sicht menschlicher Bedürfnisse heraus, durchwegs verständlich und sinnvoll. Warum leiden, wenn ich mir doch helfen könnte in dieser Situation? Und wenn wir ein Problem haben, dann setzen wir doch meistens alles daran, dieses Problem loszuwerden. Und Satan bietet eine Lösung an. Er sagt ihm, du kannst es doch eh selber machen. Er bietet ihm eine Lösung an, die völlig logisch ist. Doch darum ging es Jesus gar nicht. Jesus ging es darum, in allem, was er tat, den Willen des Vaters zu tun und nicht seinen Bedürfnissen, die er auf der menschlichen Ebene hatte, zu folgen. Und Jesus bewies auch später genauso, dass es ihm möglich war, tausende Menschen mit Brot und Fisch zu versorgen. Und hier war es dann im Einklang mit dem Willen seines Vaters. Die zweite Situation da auf der Zinne oben vom Tempel, die spricht ein anderes menschliches Bedürfnis an. Satan spricht da etwas an, was ganz tief auch in jedem von uns Menschen steckt. Das Bedürfnis wahrgenommen werden, anerkannt zu sein. Na, und es wäre schon cool, von da oben runter zu schweben und das ohne Gleitschirm. Die Realität wäre eine andere gewesen, wenn er das getan hätte. Die Realität wäre gewesen, dass es ein Sprung in den Tod wäre. Denn die Schwerkraft ist auch Teil der Schöpfung Gottes. Und was für mich so faszinierend ist, Satan zitiert Bibelstellen. Er kennt sie. Und er zitiert Bibelstellen, die genau zu der Situation wunderbar dazu passen und an denen man auf den ersten Blick überhaupt keinen Fehler erkennen könnte. Nur wenn man das Wort genau betrachtet, wenn man genau hinschaut, dann fällt auf, dass er den Text aus dem Zusammenhang gerissen hat und einen wichtigen Teil vorher gestrichen hat. Den hat er weggelassen, was wirklich hier ganz entscheidend auch dazugehört. Die dritte Prüfung setzt noch eins drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass Satan Jesus so einen großartigen Werbefilm gezeigt hat, eine Multimedia-Show und die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit darin darstellt. Die Not, das Elend, die Konflikte und die Grausamkeiten dieser Welt, die hat er weggelassen. Und dann verspricht er Jesus etwas, was er überhaupt nicht besitzt. die Eigentumsrechte an dieser Welt. Satan ist ein Trickdieb und versucht hier gerade dem Eigentümer sein eigenes Haus zu stehlen, indem er sagt, beug dich doch vor mir nieder, gib mir die Ehre und dann schenke ich dir das alles. Und Jesus verscheucht Satan mit einem Wort aus der Bibel. Er sagt, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm, steht im 5. Mose 6, Vers 13. Und da verließ ihn der Teufel. Und jetzt trat das ein, was ihm Satan so schön vorher zitiert hatte. Und was wir auch im Psalm gelesen haben. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und weil Jesus genau das getan hatte, was Satan in seinem Zitat weggelassen hatte, im Psalm 91, dem Vers 9, da steht nämlich, denn du, Herr, bist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Er hat die Zuflucht bei seinem himmlischen Vater gesucht, bei seinem Wort. Und es ist auch bemerkenswert, dass alle von Jesus zitierte Passagen aus dem 5. Buch Mose stammen, einem ganz, ganz alten Text. Einem alten Text, der auch von Theologen angezweifelt wird, als überholt, als nicht gesichert und ja, einfach schon zu alt, dass man in unserer modernen Zeit überhaupt noch darauf achten müsste. Und genau aus diesen Texten zitiert er das Wort Gottes. Und Jesus trat den Beweis an, dass die Worte Gottes, auch wenn sie uns alle überholt erscheinen, absolute Gültigkeit besitzen. Und er zu jedem dieser Worte steht. Und ich möchte jetzt 5 Punkte herausnehmen aus diesen Begebenheiten, die für uns heute im Alltag Relevanz haben, die wir in unseren Alltag mitnehmen können. Das erste ist, unsere Zuflucht bei Gott suchen. Der Versucher nutzt Situationen, wenn wir geschwächt sind, müde sind, ausgelaugt, frustriert, krank oder gekränkt. Gerade ungeklärte Konflikte, die sind die perfekten Türöffner für den Satan. Und Prüfungen, denen wir ausgesetzt sind, sind im Grunde Teil auch eines Krieges, den Satan gegen Gläubige führt. Er testet uns ab, ob wir das Wort Gottes wirklich kennen, ob wir unsere Zuflucht bei Gott suchen. Zweitens, Gott ist mein Versorger. Er kennt meine Not, er kennt meine Bedürfnisse und er weiß auch, was wir brauchen. Der Versucher kommt mit menschlichen Bedürfnissen und damit, dass du ein Recht hast auf bestimmte Dinge. Nicht jede Problemlösung, die logisch erscheint, löst unsere Probleme wirklich. Vertraue darauf, dass Gott dein Versorger ist. Und verlass dich nicht darauf, dass du durch deine eigenen Fähigkeiten deine Bedürfnisse alle decken kannst. Was immer wir haben, es kommt aus der Hand Gottes, auch wenn wir es nicht immer so wahrnehmen. Alles, was wir haben, kommt aus der Hand Gottes. Drittens, Jesus und sein Wort sind der Weg zum Leben. Der Versucher kennt das Wort Gottes und verdreht es. Er reißt es aus dem Zusammenhang, um dich zu betrügen und zu verführen. Und nicht alles, was biblisch fromm klingt, muss auch biblisch richtig sein. Nur die gute Kenntnis der Schrift und das Hören auf Gottes Wort gibt uns die Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister. Woher kommt das, was mir hier angeboten wird? Und die einzige Waffe, die wirklich wirksam ist gegen die Angriffe Satans, das ist das Wort Gottes. Dazu müssen wir es parat haben. Dazu müssen wir es kennen, wenn wir geprüft werden. Nur was wir vorher gelernt haben, ist in einer Prüfungssituation abrufbar. Daher täglich mit dem Wort Gottes beschäftigen, es täglich lesen. Und Gott hat zu seinem Volk vor Urzeiten gesagt, kaut meine Gebote durch, sinnt nach, Tag und Nacht. Das ist es, was wir brauchen. Uns wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigen, es durchkauen. Alleine, zu zweit, in der Gruppe, in der Gemeinde durchkauen. Und ja, wir haben auch heute die Gelegenheit, dass wir uns nach dem Gottesdienst gemeinsam noch einmal ein paar Dinge anschauen oder Fragen, die wir zu dem Text haben, dann in einem Nachgespräch hinten durchkauen. Ja, und zuletzt den vierten Punkt haben wir noch. Dranbleiben. Der Satan gibt nicht gleich auf, haben wir zuerst gehört. Wir dürfen uns aber darauf verlassen, wenn er merkt, dass wir uns durch Gottes Wort leiten lassen, dass er abhaut. Wenn wir treu sind, dann stehen wir unter dem Schutz des Höchsten. Psalm 91 ist einer der wunderbarsten Verse, wenn wir ins Zweifeln kommen, dass wir den lesen, wer unter dem Schutz des Höchsten steht. Der spricht, du bist meine Zuversicht. Ja, und der fünfte Punkt, wir dürfen Gottes Zusagen vertrauen. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass seine Zusagen wahr sind. Psalm 34, Vers 8, da steht, alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und er bringt sie in Sicherheit. Allein in diesem Vers, da lese ich zwischen den Zeilen auch was, dass wir in Situationen kommen, wo es auch sehr kritisch sein kann. Aber sein Engel bringt uns in Sicherheit. Vielleicht stehst du gerade in einer Situation, in der du Gott und die Welt momentan gar nicht verstehst und nicht weißt, wie es weitergeht oder du zweifelst an seiner Liebe, du zweifelst vielleicht an ihm ganz persönlich, ob es ihn gibt. Vielleicht hast du eine Situation der Krankheit oder kommst im Beruf irgendwo nicht mehr weiter, hast Probleme mit den Finanzen oder in der Familie. Oder Konflikte stehen vor dir, die du einfach momentan nicht überblicken kannst. Jesus weiß um deine Situation. Und Jesus hat selber gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und er hat auch gesagt, ich bin der gute Hirte. Und gerade im Vertrauen auf diesen guten Hirten, da konnte Paulus in einer ganz bescheuerten Situation, er saß im Gefängnis und dieses Gefängnis war nicht gerade ein Vier-Stern-Hotel. Er saß im Gefängnis und hat an die Gemeinde in Philippi geschrieben, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und das Ergebnis dieses Verhaltens ist Friede. Friede, der uns erfüllt. Wir kennen diesen Friedensgruß. Der Friede Gottes ist das Ergebnis, der höher ist als alle Vernunft. Der wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen.